Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Diskussion, ob das Gwangamun-Tor neben der chinesischen Namensinschrift auch eine koreanische bekommen soll. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi sieht Brasilien als optimalen Partner für Zukunftsindustrie. US-Präsident Trump betont zum Jahrestag des Waffenstillstands festes Bündnis mit Korea. Chinas Außenminister besucht offenbar Mitte August Südkorea. Nach Einschätzung von Präsident Lee Jae-myung könnten sich Südkorea und Brasilien zu optimalen Partnern entwickeln, die gemeinsam eine führende Rolle bei stabilen Lieferketten und Zukunftsindustrien spielen. Das sagte er am Dienstag während seines Staatsbesuchs in Brasilien bei einer Wirtschaftsveranstaltung in Sao Paulo. Mit Verweis auf die zunehmende globale Unsicherheit erklärte er, es sei wichtiger denn je, einen Partner zu finden, mit dem man durch die Nutzung der jeweiligen Stärken Synergien schaffen könne. Yi sagte weiter, dass viele Projekte identifiziert werden müssten, bei denen beide Länder zusammenarbeiten könnten. Im Vergleich zu dem riesigen Potenzial sei das bilaterale Handelsvolumen noch gering, hieß es weiter. Zum 73. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg hat US-Präsident Donald Trump das feste Bündnis zwischen Südkorea und den USA hervorgehoben. Mehr als 7 Jahrzehnte nach dem Krieg seien die Vereinigten Staaten und die Republik Korea weiterhin in einem unerschütterlichen Bündnis vereint, schrieb Trump in einer Montag veröffentlichten Botschaft. Dieses Bündnis sei durch gemeinsame Opfer erprobt und durch eine dauerhafte Liebe zur Freiheit verbunden. Diese Bindung bilde eine Säule des Friedens und der Stabilität im gesamten Indopazifik. Sie sei ein feierliches Versprechen an die Verbündeten in ganz Asien, dass man an ihrer Seite gegen die Mächte des Bösen und der Unterdrückung kämpfen werde, die eine Bedrohung des Weltfriedens darstellten, betonte Trump. Der chinesische Außenminister Wang Yi wird vom 19. bis 20. August Südkorea besuchen. Laut einer diplomatischen Quelle konnten sich Südkorea und China jüngst auf den Termin einigen. Neben einem Treffen mit Außenminister Cho Hyun könnte es auch einen Höflichkeitsbesuch bei Präsident Lee Jae-myung am Präsidentensitz Chongwa-dae geben. SK Hynix hat im 2. Quartal dieses Jahres eine so hohe Betriebsgewinnmarge erzielt wie nie zuvor. Der Halbleiterhersteller gab am Mittwoch bekannt, dass sein Umsatz im 2. Quartal 79,3 Billionen Won oder 54,5 Milliarden Dollar betragen habe. Der Betriebsgewinn habe sich auf 41,6 Milliarden Dollar belaufen. Die Betriebsgewinnmarge stieg um 4 Prozentpunkte zum Vorquartal auf 76%. Damit wurde ein weiterer Rekordwert erreicht. Bei der Betriebsgewinnmarge übertraf SK seit dem Schlussquartal letzten Jahres das 3. Quartal in Folge den taiwanesischen Hersteller TSMC, der die höchste Rentabilität in der Halbleiterindustrie aufweisen kann. Die Betriebsgewinnmarge von TSMC lag im 2. Vierteljahr bei 60,3%. Im Mai wurden so viele Kinder in Südkorea geboren wie seit 7 Jahren nicht. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken wurden im Mai 23.160 Kinder geboren. Das ist die höchste Anzahl in einem Mai seit 2019. Die Geburtenzahl stieg um 13,6% im Vorjahresvergleich und damit so stark wie seit Beginn der Aufzeichnungen nicht. Die zusammengefasste Geburtenziffer klettert im Mai um 0,1 Kinder zum Vorjahr auf 0,85 Kinder je Frau. Die Zahl der Sterbefälle stieg unterdessen um 3,8% gegenüber dem Vorjahr auf 29.573. Das stellt den bisher höchsten Stand in einem Mai dar. Die Behörde führte das Ergebnis auf eine Hitzewelle zurück. Die USA wollen 7 Schiffe wegen des Vorwurfs des Transports von Kohl- und Eisenerz aus Nordkorea auf die UN-Sanktionsliste setzen lassen. Laut einem Bericht des auf Nordkorea spezialisierten US-Mediums NK News beantragte die US-Mission bei den Vereinten Nationen am Dienstag beim Sanktionsausschuss zu Nordkorea, der dem UN-Sicherheitsrat untersteht, diese 7 Schiffe zu sanktionieren. Die Schiffe hätten zwischen Dezember 2025 und April 2026 Kohl und Eisenerz aus Nordkorea ins Ausland befördert. Diese Aktivitäten hätten zur Finanzierung der Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen durch Nordkorea beigetragen, so die Begründung. Die USA forderten für die betroffenen Schiffe die Stornierung der Registrierung und ein Einlaufverbot in Häfen. Die USA hatten zuvor im vergangenen Dezember erstmals zu UN-Sanktionen gegen 7 Schiffe beantragt, die gegen Nordkorea-Sanktionen verstoßen haben sollen. Dieser Sanktionsantrag wurde wegen des Widerstands Russlands und Chinas noch nicht verabschiedet. Daher ist es ungewiss, ob die neue Forderung doch noch akzeptiert wird. Nordkorea hat einer Untersuchung zufolge mindestens die Hälfte der Verluste durch Krypto-Hacks im ersten Halbjahr verursacht. Das schrieb das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Block8 in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Demnach gab es in der ersten Jahreshälfte 2026 212 Krypto-Hacks. Das sei bereits mehr als 3-mal so hoch wie die Gesamtzahl des Vorjahres und die höchste Anzahl an Hackerangriffen innerhalb eines Halbjahres. Die Verluste durch diese Vorfälle wurden mit 1,1 Milliarden Dollar beziffert. Für die beiden Hackerangriffe mit dem größten Schaden wurde TradarTrader verantwortlich gemacht, eine Untereinheit der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus. Den größten Verlust verursachte der Hackerangriff auf Kelp DAO, eine dezentrale Finanzplattform. Es wurden 292 Millionen Dollar erbeutet. Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 7,1 in der japanischen Präfektur Kumamoto breiten sich Schäden auf den dortigen gesamten Industriesektor aus. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch berichtete, habe der Halbleiterhersteller TSMC sein Werk in Kikuyo in der Präfektur vorübergehend evakuieren lassen. Die Mitarbeiter seien mittlerweile ins Gebäude zurückgekehrt. Tokyo Electron, Hersteller von Ausrüstung zur Halbleiterfertigung, stellte den Betrieb in seinen 2 Werken in Kumamoto vorübergehend ein. Mitsubishi Chemical Group und Bridgestone stellten die Produktion in ihren Fabriken dort ebenfalls ein. Japan Post stoppte den Schalterdienst in allen Postämtern in Kumamoto. Am Dienstagnachmittag ereignete sich nahe Uki in der Präfektur Kumamoto ein Erdbeben, das nach Angaben der japanischen meteorologischen Behörde eine Stärke von 7,1 erreichte. Mit Stand Mittwochvormittag gibt es 13 Todesopfer. Auch in südlichen Landesteilen in Korea, darunter in Busan, wurden Erschütterungen gemeldet. BTS wollen keine Aufnahmen für die 69. Grammy Awards im kommenden Februar einreichen. Die Entscheidung gab die K-Pop-Band am Mittwoch in sozialen Medien bekannt. Sie hofften, dass Musik an sich gehört und geliebt werde, anstatt dass sie nach Region oder Sprache unterschieden werde, erklärten sie. Die Organisatoren der Grammy Awards hatten im Juni bekannt gegeben, eine Kategorie für Musik aus Asien, darunter Korea, China und Japan, namens Asian Pop Music Performance neu einzuführen. Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch erneut deutlich verloren. Für den Kospi ging es um 5,98% auf 5.663,24 Zähler nach unten. Am Dienstag hatte der Kospi fast 11% verloren. Grund für die Skepsis an der Börse sind Zweifel, ob sich die massiven Investitionen in KI am Ende wirklich auszahlen werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
liebe Hörerinnen und Hörer, aus Seoul begrüßt Sie Kang Kyung-ha ganz herzlich zu Kreuzung quer durch Korea. Im ersten Beitrag geht es heute um ein Diskussionsforum, bei dem Bürger und Experten ihre Meinungen darüber austauschten, ob neben der derzeitigen Gwanghwamun-Inschrift in chinesischen Schriftzeichen ein Namensschild in Hangul angebracht werden soll. Die sogenannte Modu-Diskussionsveranstaltung dient dazu, Meinungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen bei Entscheidungen der Regierung zu berücksichtigen. Danach hören Sie Korea hautnah. Mit dem Ende des Monsunregens hat eine Hitzewelle eingesetzt. Mit anhaltender Hitze steigt auch die Zahl der Patienten mit einer hitzebedingten Krankheit. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Zuerst aber etwas Musik. Lee Moon-se singt Kinorabatt. Das Ministerium für Kultur, Sport und Fremdenverkehr sowie das Ministerium für Inneres und Sicherheit haben am vergangenen Freitag die erste Modu-Diskussionsveranstaltung abgehalten. Mit 200 Bürgern und Experten aus verschiedenen Bereichen wurde über die Ergänzung der Gwanghwamun-Inschrift diskutiert. Diese gibt es zurzeit nur auf Chinesisch und es wird darüber nachgedacht, auch eine Inschrift auf Koreanisch daneben zu platzieren. Die Modu-Diskussion, wörtlich etwa eine Diskussion, an der alle teilnehmen, soll dazu dienen, Meinungen aus verschiedenen Kreisen anzuhören und bei der Entscheidung über eine politische Maßnahme zu berücksichtigen. Bei der Diskussion gingen die Meinungen der Experten auseinander, ob neben dem herkömmlichen Namensschild Gwanghwamun in chinesischen Schriftzeichen eine Tafel mit der Inschrift in der koreanischen Schrift Hangul angebracht werden soll. Dabei standen sich zwei Positionen gegenüber. Die einen vertraten die Ansicht, dass die Inschrift die heutigen Werte und die Identität der Republik Korea widerspiegeln müsse, während die anderen darauf bestanden, dass die Gestalt eines Kulturerbes nicht verändert werden dürfe. Baek Hyun-mo vom Sejong-Institut für Staatsmanagement sagte, der historische Wert der jetzigen Inschrift in chinesischen Schriftzeichen müsse unbedingt respektiert werden. Dennoch wolle er auf das Problem hinweisen, dass damit die Republik Korea nicht ausreichend gewürdigt werde. Er sagte weiter, Gwanghwamun sei zwar ein Raum, den die Koreaner am meisten lieben und das Gesicht Koreas, auf das Ausländer als erstes treffen, wenn sie Korea besuchen. Es sei aber auch ein Ort, an dem Tradition und Moderne, Paläste und K-Culture lebendig sind. Es sei wichtig, dass auch der heutige Wert der Republik Korea zum Ausdruck komme. Baek führte als Beispiel Notre Dame in Paris an und erklärte, dass es möglich sei, die historische Authentizität zu bewahren und gleichzeitig die Werte der heutigen Zeit sowie die Identität der Gemeinschaft wiederzuspiegeln. Dort wurde nach dem Brand von 2019 zwar die äußere Architektur originalgetreu wiederhergestellt, im Inneren wurde aber auch bewusst moderne Identität integriert. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass der Erhalt des Originalzustands eines Kulturerbes in der Praxis eigentlich kaum möglich sei. Es gehe nicht darum, das bestehende Kulturerbe zu beseitigen, sondern vielmehr darum, neue Werte für die Zukunft zu schaffen. Kim Hyun-young, Professorin für die Verwaltung des nationalen Erbes an der Universität für Tradition und Kultur, hält nichts davon, ein zusätzliches Schild mit Hangul-Inschrift anzubringen. Sie wies darauf hin, dass das Gwanghwamun-Namensschild ein Teil des Bauwerks sei und wenn man ein zusätzliches Namensschild anbringe, verändere man dessen Gestalt. Die wohlwollende Absicht, einen neuen Sinn hinzufügen, sei kein ausreichendes Argument dafür, die Gestalt eines Kulturerbes zu verändern. Kim erläuterte, dass sich die früheren Änderungen der Gwanghwamun-Inschrift grundlegend von der aktuellen Debatte unterscheiden. Damals sei im Zuge der jeweiligen Restaurierung jeweils eine Inschrift ausgewählt worden. Heute gehe es jedoch darum, dem bereits restaurierten Gwanghwamun-Tor ein weiteres Symbol der Gegenwart hinzuzufügen. Restaurierung und Überlagerung sind zwei unterschiedliche Formen des Eingriffs, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass es angemessen sei, die heutige Gestalt des Gwanghwamun sowie das bestehende System seiner Inschriften beizubehalten und deren Bedeutung durch Ausstellungen, Erläuterungen und Bildungsangebote zu erweitern. Die Gwanghwamun-Inschrift hat in der Vergangenheit bis heute mehrere Male ihre Gestalt geändert. Während der japanischen Invasion von 1592 bis 98 fiel die Inschrift einem Feuer zum Opfer und beim Wiederaufbau des Gyeongbokpalastes wurde sie von einem Militärbeamten, der auch die Aufsicht über den Wiederaufbau hatte, neu geschrieben. Im Zuge des Koreakrieges wurde auch dieses Namensschild zerstört. 1968 wurde eine Tafel, auf der der damalige Präsident Park Chung-hee persönlich in Hangul den Namen Gwanghwamun geschrieben hatte, angebracht. Im Jahr 2010 wurde anlässlich des Projekts zur Restaurierung des Gyeongbokpalastes das von Park Chung-hee geschriebene Namensschild durch eine Tafel ersetzt, auf der auf weißem Grund die Inschrift in chinesischen Schriftzeichen stand. Heute hängt über dem Gwanghwamun-Tor ein im Jahr 2023 auf Grundlage historischer Untersuchungen neu angefertigtes Namensschild mit goldenen Schriftzeichen auf schwarzem Hintergrund. Die Diskussionsveranstaltung begann am Vormittag und wurde nach den Fachvorträgen am Nachmittag mit einer Podiumsdiskussion und Diskussionen in Kleingruppen fortgesetzt. Außerdem war eine Sitzung vorgesehen, in der die Teilnehmer ihre abschließenden Positionen zusammenfassen konnten. Im kommenden Monat soll die zweite Diskussionsveranstaltung zum Thema Nebeneinander stehen auf Rolltreppen stattfinden. Zeit für Korea hautnah. Heute geht es um eine Ausstellung zum Gedenken an das 140-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Frankreich. ...2026 ist das Jahr, in dem vor 140 Jahren Südkorea und Frankreich durch die Unterzeichnung eines Freundschafts- und Handelsvertrags erstmals Beziehungen zueinander aufgenommen haben. Zum Gedenken daran finden abwechslungsreiche Feste und Kulturveranstaltungen statt, diese reichen von klassischer Musik bis zu moderner Medienkunst. Darunter wollen wir Ihnen heute die Sonderausstellung Geschenke und Dokumente 140 Jahre Freundschaft zwischen Korea und Frankreich vorstellen. Die Ausstellung findet im Nationalen Palastmuseum statt. Sie präsentiert unter anderem das Original des Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen Korea und Frankreich, kostbare koreabezogene Exponate aus den Beständen französischer Nationalinstitutionen sowie Gastgeschenke, die die Präsidenten beider Länder im Laufe der Jahrzehnte austauschten. Diese Ausstellung präsentiert die 140 Jahre alte Geschichte der Außenpolitik zwischen beiden Ländern in 5 Sektionen. Um diese Geschichte von enormem Umfang an einen Platz zu bringen, haben viele Personen zusammengearbeitet. Diese Ausstellung ist nicht allein durch die Arbeit einer einzigen Institution entstanden, sie ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit von Experten verschiedener koreanischer Institutionen. Als erstes hören wir Lee Hong-ju, die glanzvollen Momente der königlichen Diplomatie der Joseon-Zeit sowie die dazugehörigen historischen Objekte sorgfältig wissenschaftlich rekonstruiert und überprüft hat. Sie ist Kuratorin der Abteilung für Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit am Nationalen Palastmuseum. Viele der ausgestellten Exponate sind Leihgaben aus Frankreich. Zahlreiche Institutionen, an die Kaiser Gojong einst Geschenke übersandte, haben die Ausstellung großzügig unterstützt und ihre wertvollen Sammlungsstücke zur Verfügung gestellt. Zu den Leihgaben gehört unter anderem auch ein Ongi-Schnapskrug. Mit diesem Exponat verbindet sich eine interessante Geschichte. Im Jahr 1851 kam ein französischer Diplomat nach Korea, um Seeleute zu retten, die vor der Insel Bigumdo bei Najo Schiffbruch erlitten hatten. Bei seiner Rückkehr erhielt er diesen Schnapskrug als Geschenk. Dank seiner späteren Schenkung wird das Gefäß heute im französischen Keramikmuseum aufbewahrt. Für diese Ausstellung kehrte das historische Stück nun nach Korea zurück und ist hier erstmals zu sehen. Als nächstes hören wir Jong Sang-hee, Archivarin am Präsidentenarchiv. Sie dokumentiert und veranschaulicht die lebendige Geschichte der Diplomatie zwischen den Staatsoberhäuptern seit der Gründung der Republik Korea bis in die Gegenwart. Ihre Aufgabe ist es, zahlreiche persönliche Briefe, die Staatsoberhäupter ausgetauscht haben, zu kategorisieren und für die Forschung zugänglich zu machen. Ein besonders erinnerungswürdiges Geschenk ist das Satellitenbild des Tempels Haeinsa. Der erste französische Botschafter in Korea, Roger Chambard, reiste nach seiner Amtsübernahme durch das ganze Land und er war besonders von der Landschaft des Haeinsa sowie von der Bedeutung der Tripitaka Koreaner tief beeindruckt. Er soll den Tempel deshalb häufig besucht haben. In seinem Testament äußert er sogar den Wunsch, dass seine Asche nach seinem Tod im Haeinsa verstreut werden solle. Dieser Wunsch wurde tatsächlich erfüllt. Die französische Regierung, die die historische Bedeutung seines Wirkens kennt, schenkte Korea ein Satellitenbild des Haensa. Der Tempel wurde dadurch zu einem Symbol der koreanisch-französischen Freundschaft. Allein dadurch hat es eine besondere Bedeutung. Deshalb würde ich dieses Geschenk als das Bedeutendste bezeichnen, mehr noch als ein schönes Keramikstück oder eine Tasche.
그래서 저는 그 예쁜 도자기나 가방보다도 가장 좋은 의미로 꼽고 싶습니다.
Unter den Ausstellungsstücken befindet sich auch ein kunsthandwerkliches Stück, das Panhwa genannt wird. Dies ist ein Geschenk, das Kaiser Gojong 1886 nach der Aufnahme freundschaftlicher Beziehungen dem französischen Präsidenten Sadi Carnot überreichte. Der Begriff Panhwa bedeutet wörtlich eine Blume, die auf einer großen Schale oder einem Becken erblüht und wird verkürzt auch als Juwel im Blumentopf bezeichnet. Das Originalwerk wird heute im Musée Guimet in Paris aufbewahrt. Das Exponat, das in dieser Ausstellung zu sehen ist, wurde von Kim Yong-hee geschaffen, der als Träger des nationalen immateriellen Kulturerbes für die Jadeverarbeitung anerkannt ist. Um das Originalwerk zu studieren, reiste Kim Yong-hee persönlich nach Frankreich.
프랑스에 있는 김해 동양박물관이라는 곳으로 직접 갔었어요. 가서 이제 그 유물을
Ich besuchte das Musée Guimet in Frankreich persönlich, das Original des Panhwa zu erforschen und detailliert zu vermessen. Ich untersuchte die Materialien und Verarbeitungstechniken, die dieses Werk auszeichnen. Panhwa vereint das Können aus 8 unterschiedlichen Handwerksbereichen, etwa Metallkunst, Jadeverarbeitung, Textilhandwerk und Lacktechnik. Ich analysierte zunächst die Materialien und überprüfte anschließend die einzelnen Techniken. Vor allem beschäftigte mich die Frage, mit welcher Hingabe und welchen Gedanken die Kunsthandwerker vor 140 Jahren dieses Werk geschaffen hatten. Von diesem Verständnis ausgehend begann ich mit der Rekonstruktion.
140년 전에 저 같은 장인들이 반화를 제작할 때 어떤 마음으로 작품을 만들었을까 하는 그런 내용으로 접근을 한 거죠.
Die Regierung hat die Warnung wegen der Hitzewelle auf die höchste Stufe angehoben und ein ressortübergreifendes System für die Reaktion auf eine Krisensituation in Kraft gesetzt. Mit dem Ende des Monsunregens setzt die Hitze nun richtig ein und landesweit steigt die Zahl der Patienten mit einer hitzebedingten Krankheit. Die extreme Hitze und tropische Nächte werden uns jetzt noch eine Weile begleiten. Die Regierung hat die Hitzewarnstufe auf die höchste Stufe ernsthaft angehoben und ein zentrales Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen in Betrieb genommen. Mit dem Ende der sommerlichen Regenzeit werden landesweit Hitzewarnungen ausgerufen und in Teilen der Region Yeongnam wurde sogar die in diesem Jahr neu eingeführte höchste Warnstufe für extreme Hitze ausgerufen. Die höchste Warnstufe für extreme Hitze tritt dann in Kraft, wenn laut Prognosen des Wetteramtes die höchste gefühlte Temperatur 38 Grad oder die Höchsttemperatur 39 Grad Celsius betragen wird. Dem Wetterdienst in Daegu zufolge war die Temperatur am 20. Juli am Nachmittag gegen 15 Uhr in Gyeongju in der Provinz Nordgyeongsang mit 39,1 Grad landesweit am höchsten. Die Zahl der Patienten mit Hitzeerkrankungen steigt drastisch an. Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, KDCA, wurden zwischen dem 15. Mai, dem Beginn des Überwachungssystems der Notaufnahmen für hitzebedingte Erkrankungen, und dem 26. dieses Monats landesweit 1.399 Fälle registriert. 8 Betroffene kamen dabei ums Leben, allein am 26. Juli starben 2 Menschen. Besonders stark betroffen sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit chronischen Erkrankungen. Aus der internationalen Fachzeitschrift Environment International geht hervor, dass bei einem Anstieg der Temperatur um 1 Grad Celsius die Häufigkeit von Erkrankungen unter älteren Menschen um 1,6% steigt, während die Sterblichkeitsrate um 2,2% zunimmt. Für die Untersuchung hatten Forscher aus Australien und China 623 Studien zu Sterblichkeitsrate und Gesundheitskosten infolge kurzfristiger Hitze und Extremhitzebelastung in 6 Ländern gründlich analysiert. Das Forschungsteam erklärte, extreme Hitze führe vor allem bei alten Menschen dazu, dass die Sterblichkeitsrate steige und mehr Krankheitsfälle auftreten. Bei steigender Temperatur müsse man vor allem auf Herz-, Kreislauf-, Atemwegs- und zerebrovaskuläre Erkrankungen Acht geben. Dass alte Menschen besonders anfällig für Hitze sind, lässt sich auch anhand von Daten in Korea nachweisen. Von den dieses Jahr Betroffenen waren 30,2% 65 Jahre oder älter. Von den Todesopfern war jedes mindestens 65 Jahre alt. Professor Shin Hyun-young von der Abteilung für Familienmedizin am Seoul St. Mary's Hospital der Katholischen Universität Korea sagte, ältere Menschen seien besonders anfällig für Hitze, da ihre grundlegenden körperlichen Funktionen zur Anpassung an Veränderungen der klimatischen Bedingungen nachlassen. Leiden sie zudem an chronischen Erkrankungen, steige das Risiko erheblich. Die anhaltende Hitze verändert auch das Stadtbild. An stark frequentierten Orten wie in Einkaufspassagen, Parks und Straßen kann man bei derzeitigen Tagestemperaturen von bis zu 35 Grad fast kaum einen Passanten erblicken. Ein junger Mann, der in Öltido im Zentrum von Seoul arbeitet, erzählte, gewöhnlich mache er nach dem Mittagessen einen Spaziergang durch die Gegend. Zurzeit sei es aber so heiß, dass er möglichst nicht draußen esse, sondern eine Lunchbox von zu Hause mitbringe oder in der Kantine esse. Draußen in der Sonne bekomme er schon nach wenigen Minuten Kopfschmerzen und er bleibe deshalb die meiste Zeit im Innenraum. Auf dem Lande kommt es derzeit immer häufiger vor, dass die Bauern tagsüber wegen der Hitze ihre Arbeit niederlegen. Eine 70-jährige Landwirtin sagte, dass sie zwischen 11 Uhr und 14 Uhr eine Pause mache. Auch unter Nutztieren häufen sich die Todesfälle wegen der Hitze. Nach Angaben des Wetteramtes endete die Regenzeit am 26. Juli. In den kommenden Tagen dürfte die koreanische Halbinsel ohne nennenswerte Niederschläge unter dem Einfluss eines Nordpazifikhochs liegen. Zudem werde sich zusammen mit dem Tibethoch ein sogenannter doppelter Hitzedom bilden, wodurch die extreme Hitze voraussichtlich anhalten werde. Die Tagestemperaturen sollten auf über 35 Grad Celsius steigen, dazu wird es tropische Nächte mit Temperaturen von mindestens 25 Grad geben.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Südkorea will im Mai 2028 in Los Angeles ein globales Musikfestival durchführen. Die Veranstaltung soll dem berühmten Coachella Valley Music and Arts Festival Konkurrenz machen. Darüber hinaus ist im Dezember nächsten Jahres eine neue K-Pop-Preisverleihung und Veranstaltung in Seoul und Koyang geplant. Geehrt werden die 10 einflussreichsten Fangemeinschaften. Außerdem wird es Ausstellungen geben. Das gab ein Regierungs- und Expertengremium am Montag auf einer Pressekonferenz in Seoul bekannt. Die Veranstaltungsreihe soll unter dem Namen Phenomenon laufen. Sie soll den Tourismus fördern und die globale Reichweite der koreanischen Kulturindustrie erhöhen. Phenomenon ist eine Zusammensetzung der Wörter Fan und Phenomenon oder Phänomen. Damit werde die Rolle der Fans als Triebfeder der globalen Expansion der koreanischen Kultur unterstrichen, hieß es von dem Ausschuss, dessen Co-Vorsitzender der bekannte Musikproduzent und Sänger Park Jin-young ist. Darüber hinaus seien Zentren für koreanische Kultur oder K-Culture Centers in Großstädten weltweit geplant. Jedes Zentrum soll über 20.000 Sitzplätze verfügen und Ausstellungsflächen für koreanische Unternehmen bieten, erklärte Park. Das Unterhaltungsunternehmen HYBE und die multinationale K-Pop-Girlgroup Cat's Eye von Geffen Records haben am vergangenen Freitag das Lied Animal herausgegeben. Am Songwriting war Ed Sheeran beteiligt und im Video hat Schauspielerin Demi Moore einen Cameo-Auftritt. Sheeran schrieb das Lied zusammen mit dem Mitglied von Snow Patrol und Produzenten Johnny McDade, dem Grammy-prämierten Produzenten Blake Sletkin und dem Songwriter Omar Fedi, der ebenfalls für zahlreiche internationale Hits verantwortlich zeichnet. Das Poplied im schnellen Tempo behandelt den Kontrast zwischen der Haltung im Außen und instinktivem Wunsch. Animal wird auf der dritten EP von Cat's Eye Wild enthalten sein, die am 14. August veröffentlicht wird. Der Netflix-Film Possible Love von Regisseur Lee Chang-dong wird in Korea im September in die Kinos kommen. Zwei Monate später erscheint er dann auf der Streaming-Plattform, wie Netflix am Dienstag mitteilte. Konkret komme der Film am 23. September in die koreanischen Kinos. Am 6. November sei er dann auf Netflix verfügbar. Possible Love ist Lees erster Spielfilm seit 8 Jahren. Die Starbesetzung mit Chun Do-yeon, Seol Kyung-gu, Cho In-song und Cho Yo-jong zieht schon vor der Premiere Aufmerksamkeit auf sich. Das Beziehungsdrama handelt von den miteinander verflochtenen Leben zweier Ehepaare, eines entlassenen Arbeiters und seiner Frau sowie einer wohlhabenden Dokumentarfilmerin und ihres Mannes und der Geschichte, die sich entfaltet, als sie sich treffen. Seine Weltpremiere feiert der Streifen bei den 83. Filmfestspielen von Venedig im September. Anschließend wird er im selben Monat auch beim Internationalen Filmfestival Toronto gezeigt. Hintergrund der zweiwöchigen Kinopremiere ist, dass damit die Zulassungskriterien für die Academy Awards erfüllt werden. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's in Kreuz und Quer durch Korea. Zico singt, du bist ich und ich bin du. Und mit diesem Lied sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 덕도 없지. 덕도 없지 heißt auf Deutsch so viel wie keine Chance. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Chesua schüttet ihrer Freundin und Kollegin Ihyeonju ihr Herz aus.
Gakkeum 너 하나만 생각해. 하잖아. 언닌 그게 돼?
택도 없지. 여긴 첫째, 여긴 둘째, 여긴 셋째. 뭐 여기는 남편이랑 시댁?
An einer Stelle sagt Hyunju hier, 택도 없지. Keine Chance.
택도 없지.
택도 없지.
택도 없지.
Mit 택도 없지 kann man nachdrücklich verneinen, wenn jemand eine Frage zu etwas sehr Unrealistischem stellt. 이번 주에 로또 1등 될까? 덕도 없지. Ob ich diese Woche im Lotto gewinne? Keine Chance. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
이번 주에 로또 1등 될까?
덕도 없지.
이번 주에 로또 1등 될까?
덕도 없지. 이번 주에 로또 1등 될까?
덕 없지.
이번 주에 로또 1등 될까?
턱도 없지.
Zum anderen kann man damit einen Vorschlag ablehnen, den man für absurd hält. 차 좀 빌려줘. 턱도 없어. Leih mir bitte dein Auto. Keine Chance. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어. 차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
차 좀 빌려줘.
턱도 없어.
Und zuletzt kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass etwas viel zu wenig ist. 이 돈으로 집 구할 수 있을까? 턱도 없지. Können wir mit dem Geld eine Wohnung finden? Keine Chance. Hören Sie zuletzt auch das noch einmal als Beispielkonversation.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지. 이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지.
이 돈으로 집 구할 수 있을까?
턱도 없지.
Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 덕도 없지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Nordkorea baut auf Atomwaffen als mächtigen Schutzschild, um seine Schwäche im Bereich der konventionellen Streitkräfte auszugleichen und das Überleben des Regimes zu sichern. Trotz internationaler Sanktionen und wirtschaftlicher Schwierigkeiten führte Nordkorea bereits 6 Atomtests durch und strebt nun den Aufbau einer atomar bewaffneten Marine an. Nach seinen landgestützten ballistischen Raketen weitet Nordkorea seine nukleare Bedrohung nun auf den maritimen Bereich aus. Welche Absichten verfolgt Nordkorea damit? Heute sprechen wir über dieses Thema mit Hong Min, einem leitenden Forscher am Korea-Institut für nationale Wiedervereinigung. Am 23. Juni hat Nordkorea im Hafen von Nampo einen neuen Mehrzweckzerstörer in Dienst gestellt. Das ist der erste in Nordkorea gebaute 5000-Tonnen-Zerstörer und wurde nach Chaehyun benannt, einem Guerillakämpfer und engen Vertrauten von Regimegründer Kim Il-sung. Nordkorea behauptet, dass dieses Kriegsschiff nicht nur mit Flug- und Schiffsabwehrraketen, sondern auch mit radargestützten strategischen Überschallmarschflugkörpern sowie taktischen ballistischen Raketen für Bodenangriffe ausgerüstet werden kann. Damit soll Nordkorea in der Lage sein, nukleare Angriffe auf See durchzuführen. In seiner Rede bei der Schiffstaufe betonte Machthaber Kim Jong-un die Notwendigkeit, die Nuklearstreitkräfte der Marine zu stärken. Gleichzeitig zeigte er sich zufrieden und erklärte, dass sich die zuvor unzureichende Kampfkraft der Marine deutlich verbessert habe.
Nordkoreas Marine war schon immer der schwächste Zweig der Streitkräfte. Das Land verfügt zwar über U-Boote, Schnellboote und einige Kampfschiffe, doch diese sind sehr veraltet. Meist stammen sie noch aus der Sowjetzeit oder der Zeit des Kalten Krieges und werden nach wie vor instand gehalten. Die Reichweite der Marine reicht für Fernmissionen über die Küstengewässer hinaus nicht aus, was eine minimale maritime Einsatzfähigkeit bedeutet. Mit diesem neuen Zerstörer soll Nordkorea jedoch in der Lage sein, wesentlich umfangreichere Operationen durchzuführen. Sollte Nordkorea zudem weiterhin jährlich 2 Schiffe bauen und in 5 Jahren etwa 10 neue Kriegsschiffe haben, würde sich seine Einsatzreichweite effektiv auf Gebiete vor der Küste und auf das offene Meer ausdehnen.
Nordkoreas Marine verfügt im Vergleich zu Südkorea über eine größere Anzahl an Schiffen. Die südkoreanische Marine verfügt jedoch über zahlreiche große, leistungsstarke Kriegsschiffe wie die Aegis-Zerstörer. Ein einzelner Aegis-Zerstörer kann gleichzeitig mehrere feindliche Flugzeuge, Raketen, Kriegsschiffe und U-Boote bekämpfen. Was die Qualität der Seestreitkräfte angeht, ist die südkoreanische Seite weit überlegen. Nach der Indienststellung der neuen Taehyeon am 3. Juli testete Nordkorea auch Raketen von einem weiteren Zerstörer derselben Klasse, der Gangkong.
Die Taehyeon und die Gangkong weisen das gleiche Design und die gleichen Funktionen auf. Beide haben eine Verdrängung von rund 5000 Tonnen und beruhen auf identischen Bauplänen. Nordkorea hat sie offiziell als Mehrzweckzerstörer bezeichnet und damit ihre Vielseitigkeit hervorgehoben. Sie sind nicht auf Patrouillen oder bestimmte Einsätze beschränkt, sondern sollen eine zentrale Rolle in einer nuklearen Seestreitkraft spielen. Zerstörer haben in der Regel zwischen etwa 3000 und 10.000 Tonnen Verdrängung. Diese nordkoreanischen Kriegsschiffe können daher als mittelgroße Zerstörer angesehen werden.
Der Zerstörer wurde nach Gangkon, Nordkoreas erstem Generalstabschef der koreanischen Volksarmee, benannt und ist Südkorea nicht unbekannt. Bei seinem ersten Stapellauf im Mai letzten Jahres kippte das Schiff um und kenterte direkt vor den Augen von Staatschef Kim Jong-un. Wütend über den Unfall befahl Kim Jong-un, das Schiff innerhalb eines Monats wieder flott zu machen, obwohl wichtige Ausrüstungskomponenten zerstört waren. Dennoch führte Nordkorea etwa ein Jahr nach dem Vorfall an Bord der Gangkon Waffentests durch. Etwa 10 Raketen wurden nacheinander vom Schiff aus in Richtung Ostmeer abgefeuert. Machthaber Kim beobachtete dies und befahl, das Kriegsschiff innerhalb von 2 Monaten in die Marine aufzunehmen. Nach den Plänen Nordkoreas soll die Gangkon im kommenden September im Ostmeer einsatzbereit sein. Das bedeutet, dass Zerstörer, die mit Marschflugkörpern ausgerüstet sind, die taktische Atomsprengköpfe tragen können, gleichzeitig sowohl im Ostmeer als auch im Westmeer stationiert sein werden. Nordkorea hat sich bisher auf landgestützte Atomwaffen konzentriert. Aber warum baut es nun seine Seestreitkräfte atomar weiter aus?
Beim landgestützten Raketenabschuss sind die Abschussanlagen am Boden anfällig für präzise Angriffe. Durch eine umfassende Diversifizierung der Abschussstandorte, insbesondere durch den Einsatz mehrerer Plattformen auf See wie Kriegsschiff und U-Boote, kann Nordkorea es dem Gegner jedoch extrem schwer machen, all diese Plattformen ins Visier zu nehmen. Mit anderen Worten, Nordkorea kann die Offensivbemühungen des Gegners erschweren, da dieser sowohl Ziele an Land als auch auf See angreifen muss. Dies erhöht die Überlebensfähigkeit erheblich und vergrößert die Gefahr von Vergeltungsschlägen gegen den Feind. Aus diesen Gründen legt Nordkorea konsequent Wert auf die nukleare Aufrüstung der Marine und verfolgt kontinuierlich den Ausbau seiner Marineplattformen.
Maritime Umgebungen bieten im Vergleich zum Land mehr Mobilität und Flexibilität und es ist oft einfacher, Entdeckungen und Gegenangriffen zu entgehen. Gleichzeitig ist der Bau großer Zerstörer relativ einfacher als der Bau von atomgetriebenen U-Booten und sie dienen so als Ergänzung zu den landgestützten Nuklearstreitkräften. Manche mögen sich fragen, ob die veraltete nordkoreanische Marine die nukleare Aufrüstung tatsächlich als praktische militärische Fähigkeit umsetzen kann.
Ein Zerstörer ist nie ganz allein im Einsatz. Erforderlich ist ein integriertes System, das verschiedene Begleitschiffe und Luftabwehrmaßnahmen umfasst. Zerstörer operieren also im Verbund mit mehreren Begleitschiffen, unterstützenden Hubschraubern und anderen Streitkräften. All dies hat Nordkorea noch nicht aufgebaut. Noch entscheidender ist, dass Nordkorea über keine Marinestützpunkte, wie zum Beispiel die USA und Südkorea, verfügt, an denen mehrere große Zerstörer und Überwasserschiffe gemeinsam vor Anker liegen. Solche Stützpunkte sind mit Raketensystemen, Treibstoffversorgungsanlagen, Personal, Kommunikationsausrüstung und spezieller Infrastruktur ausgestattet. All dies erfordert enorme finanzielle Mittel und Zeit für den Aufbau. Nordkorea hat noch keine solchen Stützpunkte, weshalb es in naher Zukunft seine Marine kaum für groß angelegte Missionen einsetzen kann.
Bei der Zeremonie zum Stapellauf der Chaehyun erklärte Kim Jong-un, dass Nordkorea über keinen Marinestützpunkt verfüge, an dem große Kriegsschiffe anlegen könnten. Er räumte Probleme beim zuverlässigen Betrieb großer Schiffe ein und dass es Mängel bei der logistischen Unterstützung der Luftabwehr gebe. Hier gibt es jedoch einen bemerkenswerten Punkt. Obwohl er das Ungleichgewicht zwischen dem Bau von Kriegsschiffen und dem Ausbau von Marinestützpunkten beklagte, bezeichnete er dies als erfreuliches Problem. Offenbar dachte er dabei daran, in dieser Angelegenheit Hilfe von Russland erwarten zu dürfen.
Nordkorea hat bisher noch nie die für einen Marinestützpunkt erforderlichen Ausrüstungen und Systeme gebaut. Insbesondere Verteidigungssysteme wie beispielsweise Flugabwehrraketen sind von entscheidender Bedeutung, da der Marinestützpunkt geschützt werden muss. Es wird für Nordkorea schwierig sein, das alles eigenständig zu entwickeln, weshalb eine Unterstützung von Russland die wahrscheinlichste Option darstellt. Zudem hat Nordkorea bisher noch nie Zerstörer betrieben. Das erforderliche Personal muss also entsprechend ausgebildet werden. Auch hier kann Russland helfen, ein Ausbildungssystem aufzubauen. Von daher dürfte Nordkorea nicht in der Lage sein, die Zerstörer sofort für die vorgesehenen Zwecke einzusetzen. Dennoch wird erwartet, dass sich seine Marine schrittweise weiterentwickelt und innerhalb von 5 bis 10 Jahren über erheblich stärkere Seestreitkräfte verfügen könnte.
Im April traf sich der russische Verteidigungsminister Andrei Belousov mit Kim Jong-un und bekundete die Absicht, die Unterzeichnung eines 5-Jahres-Plans zur militärischen Zusammenarbeit voranzutreiben. Dieses Abkommen gilt als Folgemaßnahme zum Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft, die während des Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Pjöngjang im Juni 2024 zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurde. Es kommt selten vor, dass Russland über zwischenstaatliche Verträge hinaus auf einen konkreten, mittel- bis langfristigen Plan zur militärischen Zusammenarbeit drängt. Vor diesem Hintergrund wird angenommen, dass auch der Zerstörer Chaehyun von russischer technischer Unterstützung profitiert hat. In Im April letzten Jahres wurde das Waffensystem der Chaehyun auf seine Leistungsfähigkeit getestet. Von Nordkorea veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, dass die Anordnung des Radars und der Einbauwinkel auf dem Schiff denen auf russischen Kriegsschiffen sehr ähnlich sind. Insbesondere das integrierte Luftabwehrsystem, das Abfangraketen, Flugabwehrgeschütze und ein Radar zur Verfolgung feindlicher Flugzeuge und Raketen kombiniert, weist strukturelle Ähnlichkeiten mit dem russischen Luftabwehrsystem Panzer auf. Angesichts des Verdachts auf Technologietransfer aus Russland ist davon auszugehen, dass Nordkoreas Marine ihre nukleare Aufrüstung vorantreiben wird, solange die Zusammenarbeit mit Russland fortgesetzt wird. Tatsächlich treibt Nordkorea bereits die weitere Modernisierung seiner Seestreitkräfte voran.
최연화 광고는 북한이 처음으로 대형 전투함으로서 만든 첫 케이스입니다.
Die nordkoreanischen Schiffe Chaehyun und Kangon sind die ersten großen Kriegsschiffe, die das Land selbst gebaut hat. Auf der Grundlage dieser Plattformen plant Nordkorea Berichten zufolge den Bau verschiedener Kriegsschiffe bis hin zu 10.000 Tonnen Schiffen. Tatsächlich verfügen nur wenige Länder über derart große Kriegsschiffe. Der Besitz solcher Kreuzer in Kombination mit Zerstörern bedeutet eine erhebliche Ausweitung des Einsatzradius der nordkoreanischen Marine. Für Südkorea stellt diese Entwicklung eine erhebliche Herausforderung dar, die ständige Wachsamkeit und die Fähigkeit zu wirksamen Reaktionen erfordert.
Nordkorea plant, in den nächsten 5 Jahren jährlich 2 5.000-Tonnen-Zerstörer zu bauen. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, seine Seestreitkräfte so auszubauen, dass sie Einsätze auf offener See durchführen können. Nordkorea plant, die Einsatzreichweite seiner Marine von den Küstengewässern auf das offene Meer auszuweiten und gleichzeitig seine nuklearen Fähigkeiten auf See zu stärken. Dies stellt nicht nur für Südkorea, sondern für alle Nachbarländer der koreanischen Halbinsel eine komplexe sicherheitspolitische Herausforderung dar.
Hormuzdeb에서 보듯이 이란이 호르무즈 하나 가지고 미국을 완전히 기세를 꺾을 수 있었거든요. 그러니까 어떤
Die Kontrolle des Iran über die Straße von Hormuz wirkt als mächtiges Druckmittel gegen die USA. Nordkorea hat daraus wahrscheinlich wichtige Lehren in Bezug auf Seeblockaden gezogen. Sollte Nordkorea Zerstörer in Serie produzieren, könnte sich sein Vorgehen von einer bloßen Verweigerung hin zu aggressiverem maritimem Druck und Einschüchterung verlagern. Zudem könnten diese Bedrohungen auf wichtige Handelsrouten und Unterwasserkabel abzielen und potenziell erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Da militärische und nicht-militärische Elemente heutzutage so eng miteinander verflochten sind, können wirtschaftliche Schläge auch die militärischen Fähigkeiten stark beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund gibt es eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass Nordkorea verschiedene komplexe Krisen auslösen könnte.
Nachdem Nordkorea seine nuklearen Fähigkeiten an Land ausgebaut hatte, richtet es nun sein Augenmerk auf die See. Während viele Südkoreaner ihren Sommerurlaub am Strand verbringen, treibt Nordkorea den Aufbau einer atomar bewaffneten Marine voran. Durch den Schwerpunkt auf den Bau von Zerstörern und die Diversifizierung seiner nuklearen Bedrohung stellt Nordkorea im Vergleich zur Vergangenheit eine neue und komplexere Art von Gefahr dar. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.